ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Gutes neues Jahr. Wir starten sportlich in SWR 1 Leute. Christine Joosten ist da. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind Professorin an der Sporthochschule Köln, leiten die Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Also Sie als Profi. Was nehmen Sie sich denn an guten Vorsätzen vor?
Das fand ich jetzt nett mit mir als Profi. Also ich habe mir tatsächlich mehr Zeit für mich und die Familie vorgenommen. Das habe ich mir aber seit Jahren schon vorgenommen. Und das ist ja, glaube ich, das, was vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, dass man sich viel vornimmt und das nicht so klappt. Aber definitiv habe ich mir das vorgenommen, für mich und für Familie und Hobbys ein bisschen mehr Zeit einzuräumen.
Ist eigentlich der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, damit es dann endlich mal klappt mit den guten Vorsätzen, dass wir durchhalten. Ja. Woran scheitern wir denn meist? Haben Sie das ausmachen können?
Also ich erlebe das ja auch an mir selber. Dinge, die wir nicht gewohnt sind zu tun. Also wir nehmen uns ja meistens irgendwas vor, was seit Jahren schon nicht so geklappt hat. Und wo man, weil wenn es einfach wäre, würden wir es uns ja nicht vornehmen müssen.
Dann würden
wir es machen.
Und dann wird es ja auch gleich klappen.
Ganz genau. Also von daher ist es eher so, man muss gucken, mit welchen Tricks und kleinen Übungen oder sowas komme ich denn überhaupt in das Thema rein. Und vielleicht sich nochmal von einer anderen Perspektive auf so ein Thema Sport und Bewegung anzunähern, um den Schweinehund dann auch wirklich mal vom Sofa hochzukriegen.
Da habe ich jetzt Tricks gehört. Heißt das, wir können unseren inneren Schweinehund austricksen?
Also vielleicht, wenn ich da ganz kurz ein bisschen ausholen darf. Wir sind von unserer Bauart vor Jahrtausenden so gemacht worden, Millionen von Jahren, dass wir eigentlich darauf angerichtet sind, alles an Kalorien mitzunehmen, was wir kriegen können, weil es gab ja Zeiten
zum Überleben.
Ganz genau, das war Überleben. Ja. Auch ein bisschen mehr Speck auf den Rippen war Überleben. Also ich sag das immer, iss, was du kriegen kannst und beweg dich so wenig wie möglich. Das ist eigentlich in unserer...
Klingt eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, es wird auch meistens so gemacht. Nur heutzutage sind die Lebensbedingungen einfach ganz anders. Wir brauchen uns nicht mehr viel bewegen. Essen wird seit der Pandemie bis vor die Haustür geliefert sozusagen. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir diesen ursprünglichen Überlebensmodus, der uns gesichert hat, dann auch irgendwie umgehen. Und das geht natürlich mit viel, viel Willen, mit viel, viel Disziplin, sage ich mal. Und das macht es eben so schwierig und das macht Tricks so notwendig.
Und diese Tricks, auf die möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Was wäre denn so ein guter Trick, mit dem ich jetzt erstmal einsteigen könnte, um die Motivation auch länger hochzuhalten, nicht, dass ich im Februar schon wieder alle guten Vorsätze hingeschmissen habe?
Vielleicht der erste, ich sag mal Trick, obwohl es gar kein Trick ist, einfach nochmal diesen Vorsatz beleuchten. Was meine ich denn überhaupt damit, mehr Sport zu treiben? Und das ist, glaube ich, habe ich extra nachgeguckt für heute, der Vorsatz Nummer 1 in 2025, sich mehr zu bewegen oder einer der Vorsätze, gesünder zu leben. Sich das nochmal genauer anzugucken, was verstehe ich denn wirklich darunter? Und wenn ich da vielleicht tatsächlich eben mehr Schritte am Tag meine, oder im Sportverein irgendwas unternehmen oder in Fitnessstudio gehen, dann auch wirklich, was wäre jetzt der nächste Schritt? Also das Ziel runterzubrechen in kleinere Zielchen und die dann auch wirklich angehen.
Also machbare Ziele, höre ich daraus.
Genau, machbare, realistische Ziele und die auch zu einem passen.
Wenn jemand erstmal so in eine Grundfitness überhaupt kommen will, was wäre denn da gut zum Start?
Da würde ich gerne eins auch noch einschieben, weil vor Fitness hat man immer so Angst vor diesem Begriff.
Klingt und schon so bedrohlich.
Genau, wie bei Sport. Deswegen ist es immer wichtig, von körperlicher Aktivität mehr Bewegung zu sprechen. Ja. Dann bricht man das runter. Und jeder, der seine Fitness steigert, und das tut jemand, der neu oder wieder einsteigt, am schnellsten, das heißt jemand, der schon sehr fit ist, für den ist es schwerer, das Level zu steigern, der hat den größten gesundheitlichen Nutzen gerade am Anfang. Das ist vielleicht auch noch so eine positive...
Extra Motivation eigentlich.
Ganz genau. Und das muss man aber wissen, weil man immer denkt, man muss so wahnsinnig viel machen. Und deswegen ist, und dann komme ich auch gerne auf Ihre Frage, ist es so wichtig, das runterzubrechen und auch vielleicht zu wissen, man muss nicht immer nur laufen, schwimmen, Radfahren machen, was gerne in jeder Friseurszeitschrift empfohlen wird, sondern man kann das eben auch auf kleine Schritte runterbrechen. Und da hat sich, das war vor ungefähr einem guten Jahr, dass eine Studie zusammengestellt hat, wie viele Schritte muss ich denn machen, um gesund zu bleiben. Da kursieren ja immer diese mindestens
10.000 hört 10, man meistens. Genau,
diese 10.000. Und das ist ja ein alter Werbetrick, ne? Das ist aus Japan ein Werbetrick aus den 60ern. Hat sich auch als gut bewährt, aber es ist natürlich schwierig für jemanden, der nur 3.000, 4.000 oder sowas macht, dann schafft man das nicht so schnell auf die 10.000. Und diese Studie, die hat gezeigt, dass wenn man 500 Schritte mehr am Tag macht oder 1.000, dann hat man schon einen gesundheitlichen Nutzen. Also 1.000 geht dann mehr auf die Gesamtsterblichkeit. Um 15% wird die gesenkt. Das heißt also, man stirbt dann später, sage ich mal, und vielleicht auch mit einer höheren Lebensqualität.
Also ab 500 Schritten lohnt sich das schon, die drauf zu
schauen. Genau, und diese 500 Schritte waren gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die haben das nämlich um 7% das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerannt, um das richtig runterzubrechen. Und das sind ja die Tricks, die Sie gerne hören möchten. Man braucht ungefähr eine Minute für 100 Schritte. Das ist so das normale Gehtempo. Das heißt, 500 Schritte mehr oder 1000 Schritte mehr sind 5 oder 10 Minuten mehr Gehzeit. Und das, finde ich, bricht sowas extrem runter, dass man mit 500 oder 1000 Schritten mehr am Tag schon enorm viel für seine Gesundheit und seine Fitness tun kann.
Klar, da sagst du, komm, die 5 Minuten gehst du eben noch. Oder die Treppen nimmst du eben noch mit. Das ist ja nicht so viel.
Ganz genau.
Und ist es denn dieses Maß, diese grundsätzlich für eine Sportlichkeit 10.000 am Tag? Oder was gilt da?
Also, das ist auch von 2 Jahren, glaube ich, 2022 oder 2,5 Jahren, wurde das nochmal analysiert, müssen es wirklich immer diese 10.000 sein. Und da wurden unendlich viele Daten zusammengepackt und man hat gesehen, wenn man über 60 ist, reicht eigentlich so ein Korridor zwischen 6.000 bis 8.000 Schritten am Tag, und wenn man unter 60 ist, sollten mindestens so 8.000 bis 10.000 am Tag erreicht werden. Da reden wir aber über Alltagsaktivitäten, ne? Das ist eben auch nicht im Sinne von Sport und ein bisschen ins Schwitzen kommen, ein bisschen aus der Puste kommen, sondern das ist wirklich das, was im Alltag erzielt werden sollte.
Wobei das, was Sie gerade sagen, das aus der Puste kommen, auch da gibt es, glaube ich, immer mal wieder Studien, habe ich neulich noch was gelesen, da hieß es, einmal am Tag so richtig das Herz in Wallung bringen, das ist wirklich gut. Was ist dazu zu sagen?
Also ich bin immer ein Fan davon, das nicht festzulegen, weil es gibt auch immer wieder Studien, die sagen, Alltagsaktivitäten reichen auch. Es ist sicherlich total gut, wenn man, also wenn wir wirklich bei diesem Vorsatzthema mit dem Jahreswechsel, weil das immer so schön passt, bleiben und man nimmt sich vor, ich mache jetzt mal wirklich 500 Schritte mehr am Tag oder 1000. Dann kann man irgendwann auch mal ausprobieren, vielleicht so 1000 Schritte nicht in 10 Minuten zu machen, sondern in 6 Minuten. Und dann kommt man schon ein bisschen mehr in Wallung. Und einfach mal dann zu spüren, wie geht's mir denn? Und dann haben Sie genau diesen Effekt, diesen kleinen Reiz, dass in der Muskulatur vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes passiert als übers Übliche.
Und wenn ich dann in diesen kleinen Schritten vorwärts gehe, wir wollen ja auch darüber sprechen, wie halte ich das wirklich auch das ganze Jahr dann durch? Ist das dann wiederum ein Trick, um das zu schaffen?
Ja, das ist einer von den Tricks, die man für sich ausprobieren kann. Und das Tolle ist, die meisten Leute haben ja in ihren Handys diese Schrittzähler, dann kann man es auch mal prüfen. Und wenn man, wie gesagt, weiß, einfach wie so eine Tablette, sage ich mal, eine Sportbewegungstablette, dreimal am Tag 500 Schritte zu machen und dann vielleicht auch eben irgendwann mal ein bisschen intensiver, dann hat man das Medikament Sport schon gut für sich genutzt in 2025.
Welches Medikament Sport haben Sie denn heute schon intus?
Ich bin tatsächlich vom Hotel hier rüber gelaufen und habe ein bisschen Umwege machen müssen über die Baustellen, die es dann um den Hauptbahnhof rum gibt.
Da war ich vielleicht noch 500 Schritte extra.
Genau, sicherlich, aber ich kam auf 7000 Schritte bisher.
Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Also die Kombi auf Sport und Ernährung zusammen zu achten, die ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
Ja, das ist auch fast untrennbar voneinander oder miteinander verknüpft. Jemand, der auf seine Ernährung achtet, ist jemand, der meistens auch auf seinen Körper insgesamt achtet und dann auch häufig sich mehr bewegt. Umgedreht, jemand, der so in den Sport, in die Bewegung kommt, achtet dann auch mehr auf die Ernährung. Also es ist eine gute Synergie, wenn man es in dieser Richtung denkt.
Was ist denn das A und O in Sachen Ernährung, wenn wir so ganz grundsätzlich bleiben?
Also wunderbar sind da eigentlich doch die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also dass man eben auf Pflanzen basiert achtet, dass man ausgewogen ist, dass man mit Genuss isst auch, nicht zu fett, nicht zu salzig, überwiegend Wasser trinkt. Das sind also diese ganz klassischen Tipps, die man eigentlich überall hört. Dann wird natürlich auch immer wieder dieses Thema mediterrane Kost, eben eher so mit gutem Olivenöl, ein bisschen Rotwein und solche Dinge. Wobei man natürlich da immer kritisch sagen muss, das mediterrane Kost, das Mittelmeer ist sehr groß und man hat unglaublich viele verschiedene Formen der mediterranen Kost.
Schön fettig kann man es auch so sehen. Ne?
Man kann auch schön fettig Pizza essen, genau. Ja. Also von daher ist es, glaube ich, das, was sehr spannend ist, was sich jetzt auch von der Weltgesundheitsorganisation so in diese Richtung Planetary Diet entwickelt. Also auch da nochmal drauf zu achten, wie ist es mit der Nachhaltigkeit und solche Dinge. Und man muss einfach sagen, wir essen schon hier in Deutschland wirklich auch zu viel, zu fett, zu salzig und solche Dinge. Und da stellt man auch immer wieder fest, gerade über Weihnachten hat man das auch wieder gemerkt, wenn man sehr fetthaltig ist, dann hat man auch weniger Lust, sich mehr zu bewegen. Ja. Dann kommt dieses nach dem
das
Essen sollst du ruhen. Ne?
Ja. Ja,
genau, dann wird man tatsächlich auch träge. Da gibt es auch tierexperimentelle Untersuchungen, die das mal gezeigt haben, dass Mäuse, die Fett essen, müde werden.
Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Deswegen, jetzt wird ganz viel gehypt, der Dry January. Ja. Sie haben das Thema Alkohol gerade auch angesprochen. Mhm. Bei Ihnen klang es eher positiv, mal einen Schluck Rotwein. Wobei auch das inzwischen hinterfragt wird.
Genau, also man darf das nicht ganz unkritisch sagen. Es ging bei Rotwein viel um die Farbstoffe, die da drin sind, die dann eben Antioxidantien enthalten oder Antioxidantien sind und dadurch eine Gefäßgesundheit garantieren sollen. Alkohol ist schon ein Nervengift und auch ein Gift gegen Herzzellen, Herzmuskelzellen. Also von daher muss man da sehr vorsichtig sein. Beim Januar, den man dann alkoholfrei genießt, das hat mein Vater vor Jahrzehnten schon gemacht, damals hatte das noch nicht so einen schicken Begriff, ist natürlich auch so ein Stück weit drin, dass es viel Kalorien hat, Alkohol. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind 7 Kilokalorien pro Gramm und Programm Alkohol. Und der Alkohol macht auch Hunger, weil es in der Leber die Zuckerneubildung hemmt. Das heißt also, der übermäßige Alkoholgenuss führt dann auch zu einem, gerne zu einem übermäßigen Essen und dann sind wir wieder in dieser Schleife drin.
Ja, und dann kommt das Fett wieder rein, weil das ist ja gut gegen den Kater.
Also
ja,
das ist
dann irgendwie der Teufelskreis.
Genau.
Also was machen damit? Ist es wirklich wichtig zu sagen, Dry January, probiert das einfach mal aus und das bringt auch der Gesundheit was oder eher den Alkohol in Maßen? Was ist da
also
eine gute Empfehlung?
Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Ich würde mal sagen, Alkohol in Maßen ist sicherlich das Richtigste von allem. Wenn aber so ein Dry January dazu führt, das mal auszuprobieren für sich und auch da wieder mal zu lernen, was macht es denn, wenn ich einen Monat lang mal keinen Alkohol trinke? Andere machen das ja auch mit Kaffee. Dann habe ich jetzt auch gelesen, es gibt auch den veganen Januar und solche Dinge.
Ohne Zucker.
Ohne Zucker, genau. Das sind alles so Momente, wo man einfach auch mal diesen Impuls nutzen kann. Wie geht's mir denn, wenn ich das ausprobiere?
Ja, und dieses lecker und gesund, das war ja für viele immer ein Widerspruch, für Sie wahrscheinlich nicht.
Ich esse auch schon sehr, sehr gerne Schokolade. Lecker und gesund, ja, es geht mehr auch hier um die Frage der Haltung, dass die Tage, die ich gesund lebe oder wo ich eben auf eine gesunde Ernährung achte, die Tage, an denen ich ungesund auch mal genieße, sag ich mal, oder vielleicht auch ungesundere Sachen esse, dass die überwiegen, also die gesunden Tage überwiegen dann die ungesunden. Und dieser dauernde zu sehr fokussieren auf so muss es sein, macht ja eher Abwehr. Ne? Und dann habe ich schon per se schon mal keine Lust, nur gesund zu essen oder dies und das. Und ein leckerer Salat, da kann man ja überhaupt nichts gegen sagen. Das macht schon Spaß, auch das zu essen. Das kann man auch gut genießen.
Also Spaß ist auch ganz wichtig und Bewusstsein höre ich daraus.
Ja,
also sich vieles bewusst zu machen. Das, was vielleicht vorher dann einfach so nebenbei gegessen wurde, da vielleicht mal drauf zu gucken, was esse ich denn da gerade überhaupt?
Ganz genau. Deswegen funktioniert sowas eigentlich am besten, dass man sich erstmal aufschreibt, wie viel man sich bewegt. Oder man kann es auch ins ja durch Apps sehr gut tracken, wie viel bewege ich mich, was mache ich, wie geht es mir damit und das kann man bei der Ernährung genauso, was esse ich und wie esse ich und esse ich überhaupt aus Hunger oder esse ich häufig eben auch aus Langeweile und aus Stress, das passiert ja vielfach vorm Fernsehen, wo dann auch noch oder vorm Streamingdiensten oder was heutzutage auch immer da genutzt wird, aber Essen aus Langeweile ist sicherlich das, was man eben auch gut vermeiden lässt, weil das hat überhaupt nichts mehr mit Genuss zu tun.
Wenn wir drüber sprechen, fit und gesund ins neue Jahr zu starten, Professorin Christine Justen bei uns in SWRs, Leute. Lässt sich denn überhaupt sagen, wie viel Sport ist gesund?
Ja, das lässt sich ganz gut sogar beziffern. Das kommt aber meistens aus großen Studien, die einfach geschaut haben, wie viele Leute machen oder große Kohorten nennt man das dann eben, große Gruppen an Menschen. Und dann hat man geschaut, wie viel machen die so an Bewegung? Was machen die so an Bewegung? Und ich sag mal jetzt ganz ein bisschen salopp, wann sterben die und woran sterben die? Und dann hat man daran die Empfehlungen abgeleitet, tatsächlich auch schon in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, in großen Studien aus Amerika, dass man gesehen hat, okay, wenn man ein bestimmtes Maß an Bewegung erreicht, dann stirbt man seltener an Herzinfarkten oder seltener bekommt auch seltener Herzinfarkte. Und daran sind dann die Empfehlungen entstanden. Und daran hat man dann auch festgemacht, dass Leute sich 30 bis 60 Minuten an 5 Tagen in der Woche mindestens, also am besten an 7 Tagen in der Woche moderat bewegen. Und moderat kann man immer ganz gut für sich selber einschätzen, dass man dabei zwar so ein bisschen ins Schwitzen kommt, ein bisschen außer Puste kommt, hat man ja eben schon mal so kurz bei den Schritten. Die Herzfrequenz steigt so ein Stück weit an. Mhm. Und wenn man dann intensiv Sport macht, das sollte man an mindestens 3 Tagen in der Woche machen, 75 bis 150 Minuten insgesamt, dann sollte man dolle ins Schwitzen und dolle außer Puste kommen. Und das kommt eben aus diesen großen Studien heraus.
Hand aufs Herz, schaffen Sie das?
Ja, Hand aufs Herz, ja, das schaffe ich. Ich bin aber selber tatsächlich nicht wirklich sportlich. Ich schaffe das viel über Alltagsaktivität. Ich mache wirklich total viel, weil ich einfach diesen Nutzen für mich spüre. Vor allen Dingen eben, was so das Sortieren des eigenen Kopfes angeht. Zum Beispiel heute Morgen dieser Marsch sozusagen durch den Park, dann denke ich drüber nach, okay, was könnte heute auf mich zukommen, welche Fragen kommen auf mich zu und hoffentlich kann ich allen draußen was mitgeben. Und weil ich diesen Nutzen für mich so auch brauche, schaffe ich das.
Sie kommen jetzt aus einer Familie von Sportmedizinern und Ärzten, da ist wahrscheinlich so ein Bewusstsein automatisch gegeben. Was können Sie denn jetzt anderen Menschen mitgeben, die dieses Bewusstsein nicht automatisch haben?
Ja, Sie haben recht, ich bin in die Sportmedizin tatsächlich wegen meines Vaters reingerutscht. Ich selber bin aber, und das war er auch, total unsportlich. Das ist
vielleicht nimmt ihn kein Mensch ab.
Das ist wieder die wichtigste Botschaft, dass selbst wenn man in Sport nicht so wahnsinnig gut ist. Ich hatte eine 5 plus in Sport, das waren 3 Punkte. Ich sage immer ganz gerne, ich habe es mit Religion ausgeglichen und für Medizinstudium hat es dann gereicht. Und genau das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür, dass man eben gar nicht so sehr familiär bedingt, sondern eher reinrutschen kann über das Bewusstsein dafür und das Fühlen des Nutzens dahinter. Weil wenn ich nicht fühle, dass es gut für mich ist, dann mache ich das auch nicht. Ne? Und mir tut es einfach gut. Ich bin fast unerträglich, wenn ich nicht Sport getrieben habe oder wenn ich mich nicht bewegt habe. Also von daher ist das eine Sache, die man auch vielleicht für Sie draußen sozusagen mit, formulieren kann. Gucken Sie einfach, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich bewegt haben, dass es Ihnen nützt. Und dann kommt das Bewusstsein damit auch.
Jetzt gibt es Ausdauertraining und es gibt Krafttraining. Ja. Ist beides gleich wichtig?
Also es gibt sogar noch mehr. Es gibt ja auch solche Sachen wie Tanzen und Fußball und solche Dinge, wo vieles miteinander kombiniert ist. Man hat jahrelang einfach das Ausdauertraining immer sehr stark beforscht und auch befürwortet, tut man auch nach wie vor. Also diese 150 bis 300 Minuten, die man moderat pro Woche machen sollte, kommen aus dem Ausdauerbereich. Ausdauer ist aber genauso vielfältig, wie auch Krafttraining vielfältig ist. Also man kann eine Hantel so heben, dass man es nur einmal hochbekommt oder dass man eben so eine Übung 10 bis 15 Mal hintereinander machen kann. Und warum Krafttraining so innen ist, liegt einfach daran, dass Muskulatur das gesund erhaltene Organ schlechthin ist und dieser Zug vom Muskel an Knochen eben auch Osteoporose vorbeugt und solche Dinge. Und die Muskulatur macht eben so kleine Botenstoffe durch die Kontraktion, also durch das Nutzen dahinter, die eben letztendlich allen anderen Organsystemen sagen, jetzt tut auch mal was für eure Gesundheit. Und deswegen ist Krafttraining eben so in.
So dick war Deutschland noch nie. 59% der Männer und 37% der Frauen sind übergewichtig. Christine Justen bei uns in SWR1, Leute. Fällt Ihnen das auf als Sportmedizinerin?
Ja, vor allen Dingen arbeiten wir auch mit dem Thema sehr intensiv, auch wissenschaftlich, gerade so im Kindes- und Jugendbereich, aber auch bei Erwachsenen. Und das Problem ist, dass also Adipositas oder extremes Übergewicht ist eigentlich auch erst seit 2020 in Deutschland als chronische Krankheit anerkannt. Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation hatte schon vor über 20 Jahren gemacht. Und dementsprechend läuft es bei uns immer noch so ein bisschen unter dieser Devise, naja, iss mehr oder iss anders, beweg dich mehr und solche Dinge. Und das ist so das tägliche Brot, mit dem wir uns auseinandersetzen.
Nur wenn jemand da mal reingeraten ist, dann ist es ja auch unglaublich schwierig, da wieder rauszukommen. Wir kriegen hier Post von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Ulm, schreibt uns zum Beispiel Jochen und sagt, auch ich versuche gerade mich und meine mitunter argen Ess- und Trinkgewohnheiten zu verbessern. Ich tue das unter dem Motto, wieder Disziplin und Achtung, sich selbst gegenüber zu gewinnen. Wichtiger Teilaspekt ist eben dabei auch Gewichtsverlust und Optimierung. Es ist schlimm für mich zu realisieren, dass ich leider oft die Achtung vor mir selbst verliere und die will ich wieder erlangen. Ich wünsche mir Erfolg, Disziplin und Kontinuität, nichts überstürzen, aber echt und nachhaltig bleiben. Haben Sie für Jochen noch einen Tipp?
Erstmal muss ich sagen, Hochachtung für Jochen, dass er das erste Mal so offen schildert und dass er das für sich so wahrnimmt. Ich glaube, das ist schon der Anfang. Wichtig wäre vielleicht aber auch manchmal gnädig mit sich zu sein und so ein bisschen achtsam mit sich umzugehen, was er ja auch tut. Aber eben, wenn man die Selbstachtung verliert, spricht das ja Bände. Ne? Und dann fühlt man sich auch letztendlich auch nicht so gut. Also ich erkläre das immer den Studierenden so. Eine Dame, die in einem Jahr 20 Kilo abgenommen hat, im nächsten Jahr 10 wieder drauf hat, die sagt nicht, hurra, ich habe noch 10 weniger, sondern die sagt, Mist, ich habe schon wieder versagt. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, das, wo man eben gucken muss, was ist mir gelungen? Ja, und Jochen hat ja einen super Schritt schon gemacht. Also nicht nur, dass er das kundtut hier für uns alle und uns diese Informationen mitgibt, sondern dass er das für sich schon entdeckt hat. Und dann einfach weiter drauf zu gucken, okay, was hat jetzt gut funktioniert? Und vielleicht bei den Zielen auch realistisch zu bleiben. Man wird nicht innerhalb dieser klassischen Frauendiäten, die versprechen, in 3 Wochen hast du eine Bikini-Figur. Das ist Quatsch, das gibt es so nicht. Aber da zu gucken, was hat denn gut geklappt und wo mache ich weiter und was ist mein realistisches Ziel? So 1-2 Kilo im Monat sind machbar. Aber wenn das mal nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm. Dann gibt es den nächsten Monat, wo man dann wieder dran gehen kann.
Dann wieder gnädig sein. Jetzt gibt es so Hype-Themen, Abnehmspritze beispielsweise. Was halten Sie davon?
Also ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung. Wir hatten, ich sag mal, früher vor den Abnehmspritzen, die werden immer so ein bisschen respektlos behandelt, weil auch gerne diese Schublade aufgemacht wird. Naja, es wollen sich reiche Damen die Fettpölzerchen wegspritzen. Für Leute, die das wirklich brauchen, schließt es eine sehr wichtige Lücke zwischen Allgemeinmaßnahmen, das ist Ernährung, Bewegung und Verhaltensmodifikation, und bariatrische Chirurgie, das sind die Bauchoperationen. Okay. Also, dass der Magen verändert wird, verkleinert wird, Bypässe gelegt werden und solche Dinge. Und die neuen Medikamente, die jetzt auch noch zunehmend auf den Markt kommen werden, schließen eben eine Lücke und kommen sehr nah an das, was durch die Operation erreicht werden konnte, an Gewichtsreduktion heran. Und ich erlebe das im Alltag sehr oft, dass viele Menschen sich eben dann auch wieder mehr bewegen können, wenn sie eine gewisse Grundabnahme gemacht haben. Also von daher werde ich diese Spritze definitiv nicht verteufeln. Man muss aber eben gucken, dass sie die Indikation auch, also dass sie dort eingesetzt wird, wo sie gebraucht wird.
Ja, und das ist nicht das alleinige Mittel ist, weil manche setzen dann vielleicht drauf und sagen, ach komm, ich nehme das Ding und dann läuft es schon. Aber es geht halt dann auch über Bewegung und Sport.
Es verbessert es sogar. Also gerade Bewegung verstärkt den Effekt von dieser Spritze tatsächlich. Das hat man Studien auch zeigen können. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, dass es eingebettet wird.
Nahrungsergänzungsmittel sind auch ein großes Thema. Was halten Sie davon?
Oh ja, ganz schwierige Frage, weil das ist natürlich ein Riesenfeld dahinter. Und vom Grundprinzip her muss man sagen, bei einer ausgewogenen Ernährung, um die es ja heute auch schon ein bisschen ging, brauchen wir das nicht. Ich sage das auch mal nicht nur eigentlich nicht, sondern brauchen wir es nicht.
Die Frage ist, schaffen wir die ausgewogene Ernährung? Die Frage steckt dann ja auch.
Ja, das ist natürlich immer gerade die Frage, schafft man 5-mal am Tag Obst und Gemüse zu essen? Schaffe ich persönlich nicht.
Ja,
definitiv nicht. Nur eigentlich sagt man, dass man tatsächlich Dinge nur nehmen sollte bei echten Mangelerscheinungen. Nehmen wir so Magnesium bei Krämpfen beispielsweise und solche Dinge. Das kann man überlegen, aber das ist eine Sache, die, sagen wir es mal so, mit Nahrungsergänzungsmitteln und dieser Idee, wir schaffen es vielleicht nicht, genug Vitamine, Mineralstoffe zu uns zu nehmen, da leben ganze Industriezweige
von. Das sind Milliarden wahrscheinlich.
Ganz genau, und dementsprechend bin ich kein Fan davon. Und selbst im Leistungssport, im Sport, braucht man es im Prinzip erstmal nicht. Wie gesagt, nur wenn Mangelerscheinungen da sind.
Wobei die andere Frage ist ja, schaden wir uns damit? Wenn wir nichts kaputt machen, nutzt es ja vielleicht doch was. Der Gedanke steckt ja meist dahinter.
Ja, das Gott sei Dank auch nicht unbedingt, weil das meistens dann auch nutzlos ausgeschieden wird. Die Frage ist, wenn das wirklich keinen Nutzen bringt, dann schadet es zumindest dem Geldbeutel, sag ich mal, weil da viel. Und es wird natürlich auch viel Hoffnung reingesetzt. Wenn ich das nehme, dann bleibe ich auch gesünder. Und das ist, dieses ewige Leben ist ja auch ein großes Thema im Moment. Ja. Und da muss ich sagen, das finde ich, da wird eine auf Basis einer Angst, ich schade mir, wenn ich es nicht nehme, gearbeitet, die ich nicht gut heiße. Und dementsprechend bin ich eben kein Fan davon.
Also da kommen wir dann eher wieder zum Muskeltraining, was wichtig ist, um dann wirklich auch gut und lange gesund zu altern im Grunde. Ich habe neulich gehört von 2 Freundinnen, die eine am Rollator, weil sie nie Sport gemacht hat, und die andere tanzt bis ins hohe Alter und ist fit. Also kann ich durch Sport und Bewegung verhindern, dass ich an den Rollator muss wahrscheinlich?
Ja, ganz sicherlich sogar. Und gerade im höheren Lebensalter wird das für uns immer wichtiger. Und das haben gute Studien auch schon vor Jahrzehnten gezeigt. Egal in welchem Alter ich mit Bewegung beginne, es hat immer einen gesundheitlichen Nutzen. Und was Sie angesprochen haben mit dem Rollator, also gerade wenn man als älterer Mensch bettlägerig wird, dann geht das mit dem Muskelschwund rasant. Ne? Wir haben ja eh schon Schwierigkeiten, Muskeln aufzubauen ab einem bestimmten Alter, sondern es nimmt eher ab. Und wir hatten ganz kurz diese Botenstoffe skizziert vorhin. Das sind kleine, wie so Hormone, muss man sich das vorstellen. Also das Bauchfett macht Hormone, die krank machen. Das sind auch Hormone, die eben durch die Kontraktion ausgeschüttet werden und bei der Erschlaffung natürlich auf gewisse Weise wieder, also das ist jetzt sehr, sehr, sehr niedrigschwellig erklärt, aber wieder zurückgenommen werden. Und die sind wie so ein Kommunikationsorgan sozusagen mit anderen Organsystemen, mit dem Gehirn, mit dem Herz-Kreislauf-System, mit dem Immunsystem, mit dem Knochen. Das heißt, es gibt mit dem Magen-Darm-Trakt, es gibt eigentlich kein Organsystem, was nicht in dieser Form dann auch von Bewegung profitiert, weil das dieses komplexe Wechselspiel hat. Und das hat auch überhaupt nichts mit Gewichtsabnahme oder erstmal pure Muskelaufbau zu tun, sondern tatsächlich ist das eigentlich der Wirkstoff des Medikaments Sport und Bewegung.
Jetzt kommt eine Frage, die passt vielleicht gerade an dieser Stelle dazu, von Juliane, die sagt nämlich, ich verstehe nicht, warum sich so viele Menschen auf der Aussage ausruhen, sie seien unsportlich. Mhm. Gibt es wirklich unsportliche Menschen oder ist es nicht vielmehr so, dass sie unsportlich sind, weil sie nie Sport machen, beziehungsweise als Kinder nicht an Sport und Bewegung herangeführt werden?
Oh, das ist eine ganz, ganz komplexe Frage. Ich danke Juliane dafür, für diese Frage. Ich habe da eben ja auch selber kokettiert. Also tatsächlich ist es so, man hat natürlich sehr unterschiedliche Begabungen und meine Begabung ist nicht im Bewegungsbereich. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem Sport machen kann und dass ich nicht vielleicht auch eine Bewegungsform finde, die mir Spaß macht. Und gerade solche Dinge wie Tanzen oder Musik aufdrehen und dabei sich bewegen, ist natürlich eine Bewegungsform, die auch einen gesundheitlichen Nutzen birgt, weil jede Bewegungsform einen birgt. Nur einen sehr unterschiedlichen vielleicht dann manchmal. Und von daher gibt es eigentlich tatsächlich, wie sie sagt, auf jeden Topf passt auch ein Deckelchen und dann eben auch ein Bewegungsdeckelchen. Und wer dann wirklich erstmal nichts für sich findet, kann tatsächlich mit Alltagsaktivitäten einsteigen und mehr Schritte machen.
Wenn Sie als Sportmedizinerin im Job sind, schaffen Sie es dennoch bei der Arbeit auch mal so eine kurze Fitnessübung, irgendwas einzubauen?
Oh, schwierig, ja. Könnten wir ja jetzt kurz, ja. Mal, Sie haben ja vorhin schon mal ganz kurz darauf hingewiesen, könnten wir üben. Wenn man sich, also was ich mache, ist, weil ich wirklich viel Computerzeit habe und letztendlich sitzen wir alle viel, sind sehr viele Schreibtischtäter und man kann ja sich so Laufbänder unter den Schreibtisch stellen und solche Sachen, das geht alles ganz gut. Aber eigentlich kann man sich schon ganz gerade hinsetzen, so die Beine so hüftbreit auseinander, einfach mal den Boden spüren.
Saß ich schon mal die ganze Zeit falsch.
Ich auch, tatsächlich auch. Aber wir sitzen ja jetzt auch schon wirklich lange hier. Ja. Einfach mal die Schulter mit den Schultern kreiseln. Ne? Mhm. Genau, Sie machen das toll. Sie machen das zu Hause bestimmt auch gerade toll. Machen Sie einfach mit. Und dann drehen wir einmal die Schultern in die eine Richtung.
Man merkt Ihnen direkt an, Sie sind gleich eine Motivatorin.
Egal wie krumm und schief man wahrscheinlich ist. Sie machen das ganz toll. Und dann einfach nochmal in die andere Richtung das Ganze machen. Und vielleicht einmal jetzt noch die Arme
bisschen strecken
und strecken und dann in die eine Richtung sich beugen und in die andere Richtung sich neigen. Und oh, da zieht es bei mir auch schon wieder.
Es knackt.
Genau. Aber was man spürt, ist einfach, oh Gott, da sind ja Muskeln. Mhm. Ne? Und man spürt sofort eine bessere Durchblutung, finde ich. Also so geht es mir zumindest immer. Und wenn ich drüber nachdenke, Übungen zu machen, mache ich nur sowas, weil mehr kann ich einfach auch erstmal nicht. Aber das sind gute kleine Ideen.
Ja. Sie haben es ja gerade angesprochen, wir sitzen halt echt zu viel. Ja. Warum ist denn sitzen, heißt es ja immer, ist das neue Rauchen, warum ist das so schlecht?
Ja, also das war eine schöne Schlagzeile, die kam vor allen Dingen von den Kardiologen, glaube ich. Sitzen ist das neue Rauchen und nicht so sehr aus der Sportmedizin, was wir uns mehr gewünscht hätten. Tatsächlich, weil die Zahl, also auch das kommt aus großen Studien, wie wir es eben schon hatten für die Bewegungszeit, dass man gesehen hat, Leute, die viel sitzen, die sterben früher, sage ich mal. Rauchen ist immer noch schlimmer. Sitzend rauchen ist fatal. Dann tatsächlich, also Rauchen ist unverhältnismäßig schlecht. Aber das Schöne an dieser Schlagzeile war, dass man Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass man vielleicht ab und zu mal das Sitzen unterbricht. Und das haben die amerikanischen Diabetologen schon ganz, ganz lange in ihren Empfehlungen, dass man so Inaktivitätszeiten auch mal durch so kleine Exercise-Snacks heißt das jetzt so schön auf Neudeutsch, sage ich mal. Also im Grunde genommen Bewegungspausen. Und da hat man eben zeigen können, mit 6 bis 8 Bewegungspausen am Tag. Und da kommt auch dieses schnell mal die Treppe vielleicht hochsteigen.
Also jetzt mal eben den Stuhl wegschieben. Wäre das schon mal eine Maßnahme?
Nein, das reicht ja nicht. Und vor allen Dingen eine Minute lang ohne Stuhl ist echt hart für die Oberschenkelmuskulatur. Ja. Aber das sind so kleine Dinge, die man gut einbauen kann in den Alltag und die vielleicht auch für den einen oder anderen draußen motivierend sind, einfach mal das Sitzen zu unterbrechen mit dem Wissen, da tue ich auch was Gutes für mich.
Also was wir heute Vormittag auf jeden Fall mitnehmen können, es sind wirklich die kleinen Sachen. Ja. Also wir wollen ja wirklich dieses Durchhalten. Nicht, dass wir nach 3 Wochen schon sagen, oh Mist, jetzt haben wir uns so viel vorgenommen und das schaffen wir ja eh nicht.
Genau.
Und diese ganz kleinen Geschichten, das war jetzt eine Übung dazu. Wenn wir da nochmal auf die Ernährung gehen, gibt es da auch irgendeine Kleinigkeit, wo Sie sagen, ja, fangt doch erstmal damit an.
Ja, also ich persönlich, das ist evidenzfrei, sage ich mal, wie wir das in der Wissenschaft nennen, weil es wirklich mein persönlicher Hinweis ist. Aber was sicherlich total gut funktioniert, ist wirklich bewusst auf Süßgetränke verzichten und überwiegend Wasser trinken. Da kann man natürlich auch über die Leitprodukte nochmal diskutieren, aber die suggerieren immer, da kommt jetzt süß. Also Wasser tatsächlich überwiegend trinken und vielleicht auch diese, ich nenne es mal Brotstopferei. Brot ist wirklich was Leckeres, aber dieses beim Abendessen, das muss nicht noch das Brot, die Soße auftunken und solche Dinge. Wenn man das schon mal weglässt, dann kommt man vielleicht auf diese Differenz, die von den Ernährungsmedizinern gerne empfohlen werden, 500 bis 700 Kilokalorien am Tag weniger. Dann hat man schon so einen ganz leichten Einstieg und es ist gar nicht wahnsinnig viel, was man machen muss.
Ja. Die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer wollen wir auch noch mit einbauen an Professorin Christine Justen in Sachen Fit fürs neue Jahr. Aus Tettnang schreibt uns zum Beispiel Sabine Kreite: Wie kann jemand Sport machen, der in der Pflege arbeitet und 12 Schichten am Stück hat und immer auf den Beinen ist? Erstmal Respekt und danke für Ihren Einsatz, Sabine. Und Professorin Christine Justen, was sagen Sie?
Das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Argument und auch tatsächlich ist es schön, dass Sie das eben schon so gewertschätzt haben. Es ist einfach schwierig in bestimmten Lebensumständen. Es gibt auch pflegende Angehörige. Ne? Es gibt auch ganz andere Gründe, warum man vielleicht nicht sich bewegen kann. Hier ist es vielleicht nochmal wichtig, diese Alltagsaktivitäten, die man so hat. Gerade jemand, der 12 Stunden auf den Beinen ist, sollte vielleicht auch mal auf den Schrittzähler gucken. Vielleicht schafft sie es ja schon genug, dann zusammenzubringen. Und das Bewusstsein da eben zu schaffen, ich schade mir nicht durch meinen Job und nehme die Zeit für vermeintlich echten Sport, wenn sowas eben auch schon was bringt.
Ja, das ist das Thema Selbstfürsorge dann auch ganz wichtig, auf sich zu gucken dann. Ne?
Genau, gerade dann vielleicht, weil ich meine, so einen stressigen Job, und es ist ja eher schwieriger geworden, wir haben Pflegenotstand, wir haben immer weniger Fachkräfte, die das machen, dann wird es nicht einfacher. Und ich bin immer sehr beeindruckt, wie viel Engagement dahinter steckt. Und da darf man vielleicht auch auf ganz andere Bewegungsformen nochmal gucken, tanzen zwischendurch, vielleicht eben auch so Entspannungsübungen mal einzubauen. Mhm. Also die Datenlage wird auch immer besser, was so Yoga und Tai Chi beispielsweise an gesundheitlichem Nutzen mit sich bringt. Und vielleicht lässt sich sowas eben auch nochmal unter einer ganz anderen Perspektive einbauen, für sich gut zu sorgen.
Um von diesen Dauerschichten dann in Entspannung zu kommen. Aus Tübingen schreibt uns Christian Beuter und sagt, super Thema heute. Ich habe selbst im Homeoffice einen Elektrotisch. Habe jetzt vor kurzem gelesen, dass diese für die Gesundheit jetzt doch nicht so viel bringen wie gedacht. Hilft es denn trotzdem ein wenig?
Also es ist natürlich ein großes Wort, was bringt es für die Gesundheit. Ja. Definitiv ist natürlich schon toll, dass er sich sowas angeschafft hat, weil das spricht natürlich für ein Bewusstsein dafür, was für sich zu tun und auch entsprechend sportlich aktiv zu sein. Sicherlich ist es gut, das als Einstieg zu nehmen und auch dieses Bewusstsein zu haben, ich stehe ab und zu mal auf, ich bewege mich mehr, aber vielleicht lässt sich daraus eben noch ein bisschen mehr machen.
Ja. Sie sind jetzt ganz speziell auch für Kinder und Jugendliche zuständig, die Übergewicht haben. Wie gehen Sie denn dieses Thema an? Weil wenn wir auf die Entwicklung gucken, gerade in wohlhabenden Ländern, sind die Entwicklungen so, dass sich die Menschen einfach zu wenig bewegen.
Ja, also der Nutzen von Bewegung für Kinder ist immens, weil Kinder lernen die Welt entdecken über Bewegung. Man kriegt ein räumliches Denkvermögen, wenn man mal wieder so einen Baum hoch und runter klettert.
Ja, Motorik oder auch, ne?
Ganz genau, das ist ganz entscheidend. Also wenn wir auf den gesundheitlichen Nutzen gucken, gucken wir natürlich auch gerade auf die Hirngesundheit. Und wir haben vor Jahren schon mal untersucht, dass Kinder, die von der Koordination besser sind, auch diejenigen waren, die von der Konzentration besser waren. Ja. Das heißt also, dieses Toben macht schlau, das hat meine Kollegin in der Zeit geschrieben. Das war schon ein eindrucksvoller Satz. Was so das Thema Übergewicht angeht, ist es natürlich so ein ganz schwieriges Thema, weil wir hatten vorhin mal ganz kurz dieses Thema Selbstachtung, Disziplin und solche Dinge. Und Kinder, die viel gemobbt werden, und das fängt im Kindergartenalter schon an wegen ihres Gewichts, wie werden die groß? Ja, mit welchem Selbstbild werden sie groß? Und da geht es eben gar nicht so sehr darum, dass Sport Kalorienverbrauch ist, sondern eben, was macht's mit meinem Körper, mit meinem Körperbild und mit meiner Körperkomposition dann auch eben, das hatten wir auch vorhin ja über die Muskulatur. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, vielleicht auch abzunehmen, sondern einfach mehr Muskeln zu haben und Fett dabei einzuschmelzen, sage ich mal. Und das ist einer von vielen, vielen Aspekten mit Kindern, sich eben oder für Kinder für mehr Bewegung zu sorgen und vielleicht auch das Handy ab und zu mal auszuschalten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kriegen Sie die Kinder denn in Bewegung? Weil das Handy, siehst du ja schon im Kinderwagen mit dabei. Das ist an jeder Stelle mit dabei. Gibt es dann vielleicht auch Apps, die die Kids inzwischen in Bewegung bringen? Wodurch wird es gelöst?
Also ich habe jetzt gerade ganz viel im Kopf und Sie haben hier in Baden-Württemberg ein tolles Programm. Star Kids heißt es. Und da geht es eben auch um Familien mit Kindern mit Übergewicht ab 3. Und da gibt's tatsächlich eben auch so Online-Angebote, angelehnt an Kinder- und Jugendarztpraxen, sowas dann auch umzusetzen. Wir würden natürlich uns immer mehr freuen, Kinder würden sich draußen bewegen, ne? Weil die Natur macht nochmal was ganz anderes dahinter. Bei Jugendlichen, die bekomme ich aber nicht mehr so ohne weiteres in die Natur. Und da ist es schon mal zu gucken, gibt's irgendwelche interessanten Online-Angebote, interessanten Apps, gibt's vielleicht so kurze, knackige Übungen, was weiß ich, 7-Minuten-Workouts werden ja gerne genannt. Und das ist dann vielleicht auch für die Jugendlichen ganz cool, wieder reinzufinden oder vielleicht das auch als Gemeinschaft zu machen, als Challenges dann auch da mehr in Bewegung zu kommen. Also da würde ich sagen, da gibt das Medium dann auch dem Ziel, sich mehr zu bewegen, auch recht.
Klingt gerade so, als käme es immer mit ein bisschen drauf an, wie man es verkauft dann auch.
Ganz genau, wie immer.
Vielen herzlichen Dank für Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.